Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge vom Bessermacher-Podcast. Wir sind kurz vor Weihnachten und haben uns nochmal eines großen Themas angenommen. Lieber Nils, du hast heute Frau Minninger zu Gast. Erzähl mal kurz, wer das ist und warum und worüber ihr gesprochen habt.
Sabine Minninger ist Klimareferentin bei Brot für die Welt. Und wir haben gesprochen über die Frage, wie Organisationen wie Brot für die Welt und Sabine Minninger dort als Klimareferentin einen Einfluss nehmen auf internationale Klimaverhandlungen. Heute, am Donnerstag, beginnt ja der EU-Gipfel. Die EU möchte ihr Klimareduktionsziel definieren.
Sagen wir mal das Datum dazu.
Heute, am 10. Dezember, beginnt ja der EU-Gipfel und die EU will ihr Reduktionsziel definieren, mit dem sie dann am Samstag, dem 12. Dezember, beim UN-Klimagipfel in New York, natürlich virtuell dieses Jahr vor allem, ins Rennen geht. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wie Nichtregierungsorganisationen auch bei diesen Klimaverhandlungen mitwirken.
Mir ist aufgefallen beim Hören, du duzt Frau Minninger. Warum? Warst du die journalistische Distanz? Oder woran liegt das? Kennt ihr euch persönlich?
Wir kennen uns nicht persönlich, aber wir hatten ein schon längeres Vorgespräch vor dem Podcast. Und es ist eine sehr muntere Person, ein sehr mitreißender Mensch. Und so kam das, wir sind auch eine Altersklasse. Natürlich frage ich mich dann auch, macht man sich da zu sehr gemein mit einem Thema? Aber ich finde, das ist nicht so. Denn wir haben als Journalistinnen und Journalisten ja auch in anderen Feldern die Aufgabe, klar Position zu beziehen, zum Beispiel beim Erhalt der Demokratie. Wenn die weg ist, sind auch wir weg. Und ich finde, als alle Menschen sollten sich mal der Herausforderung stellen, dass wir auf eine Erderwärmung von derzeit 3 Grad zusteuern. Bei 1,1 Grad sind wir schon. Und wir sehen ja jetzt schon, wie das unsere Lebensgrundlagen beeinflusst. Und deswegen finde ich, oder sage ich da gerne, da habe ich Sympathien und ich finde das Anliegen, das Sabine hat, sehr wichtig. Und deswegen wird das bei allen anderen Podcasts vermutlich nicht so sein, aber in dem Fall konnte ich sehr gut damit leben.
Jetzt heißt ja der Podcast wie die Serie im Chrismon, im gedruckten Chrismon-Heft, die Bessermacher, wo Willi Weitzel, der Fernsehmoderator, Familien trifft, die irgendetwas nachhaltiger machen, um ja schon mal so beispielhaft zu zeigen, wie man klimaschonend leben kann. Dieses Mal beziehst du dich nicht direkt aufs Heft. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass Willi im Dezemberheft ein bisheriges Fazit seiner Arbeit sozusagen gezogen hat. Und wir haben alle Familien, mit denen er bisher für die Bessermacher-Interviews zusammengekommen war, gefragt, wie kann man eigentlich Weihnachten nachhaltig gestalten? Was kann man anders machen? Was kann man schenken? Und das spricht für sich, lohnt sich sehr, sich die Tipps anzuschauen. Übrigens auch die Tipps aus unserer Redaktion. Lieber Michael, ich glaube, du hast gar keinen beigesteuert, aber das musst du
ja wissen. Ich habe ja wichtige andere Themen, um die ich mich kümmern muss.
Eben, das ist auch sehr lohnenswert nachzulesen, was du in dem Heft geschrieben hast. Aber ich denke, da kann man nochmal sich durchklicken auf unserer Internetseite. Unter Bessermacher findet man das.
Ja, chrismon.de/Bessermacher.
Genau, auch die bisherigen Podcasts, eine schöne Beschäftigung auch für die Zeit, die ruhige Zeit, die jetzt uns ins Haus steht, auch Lockdown bedingt. Aber wir, denke ich, sollten keine Zeit verlieren, denn Frau Minninger und ich haben lange miteinander gesprochen. Für lange Abende in dieser dunklen Jahreszeit.
Genau, also wenn man sich jetzt in nächster Zeit langweilt, auch wegen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, dann hat man wahrscheinlich genug Raum, sich auch mal diesem langen, ausführlichen Thema im Podcast zu widmen, zuzuhören und vielleicht noch einiges zu lernen. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören.
Und allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten. Also in der Leitung in Berlin ist jetzt Sabine Minninger, Referentin Klimapolitik bei Brot für die Welt. Und nicht wundern, wir duzen uns, wir sind ja hier letztlich bei einer Firma, wenn ich das so sagen darf. Aber trotzdem toll, dass es klappt, weil
Du machst was ganz anderes als ich in der großen, weiten Welt der evangelischen Kirche, nämlich eben Referent in Klimapolitik. Und ich glaube, man kann sagen, vom Saarland ging es dann raus in die große, weite Welt. Und von Haus aus bist du Geografin. Und ja, jetzt interessiert bestimmt viele, was kam dann? Wie wird man dann Referentin Klimapolitik?
Ja, das stimmt soweit, alle Stationen. Also vom Saarland ging es nach Trier für ein Geografiestudium, noch mit einem Auslandsstudium in Schottland. Dann gab es ein Praktikum bei den Vereinten Nationen. Da wurde ich im Rahmen des Praktikums auch schon vermittelt an den Evangelischen Entwicklungsdienst in Bonn, weil ich großes Interesse gezeigt hatte, mit denen eine Diplomarbeit in Kooperation zu schreiben. In einem Feld, wo ich dieses Praktikum bei den Vereinten Nationen gemacht hatte, ging es tatsächlich um den Bereich Kinderschutz im Tourismus in Entwicklungsländern. Und konkret ging es damals um die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern im Tourismus. Und der Evangelische Entwicklungsdienst hat in dem Bereich die Arbeitsstelle Tourism Watch gearbeitet. So habe ich dann also meine Diplomarbeit noch mit denen zusammengeschrieben. Und dann ist ganz unerwartet was ganz Furchtbares passiert, und zwar der Tsunami 2004 in Südostasien. Und der hat nun mal Länder betroffen, die eben auch mit dem Problem von Kinderprostitution und Kinderhandel in touristischen Gebieten sehr stark zu kämpfen hatten. Also sprich Thailand, Indonesien, Sri Lanka waren davon auch betroffen. Und so hat der Evangelische Entwicklungsdienst mich dann mal rübergeschickt nach Asien. Statt 6 Monate sind dann am Ende 5 Jahre draus geworden, weil es so ein aufwendiges Projekt war und auch so aufwendig, diese Tsunami-Mittel letztendlich an die betroffenen Gemeinden wirklich in Form von gebundenen Projekten auch ranzubringen. Also die Regionen waren maßlos übertroffen mit dieser Naturkatastrophe und der Bewältigung sozusagen auch der Finanzmittel, die bereitgestellt worden sind. Es war eine hohe Spendenbereitschaft, aber die Projekte auch richtig gut einzusetzen, das war dann doch wirklich auch sehr schwierig. Und dann hatten wir damals schon gemerkt, sowas wie den Tsunami wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, so in meiner Lebenszeit, hoffen wir es zumindest mal, dass eine so eine willkürliche Naturkatastrophe durch ein Seebeben ausgelöst. Aber wir haben da wichtige Erkenntnisse gesammelt, und zwar, dass Menschen in Küstenregionen ganz besonderen Risiken ausgesetzt sind, vor allen Dingen, wenn sie sehr arm sind und sich nicht gegen Katastrophen schützen können oder wenn sie im Nachgang einer Katastrophe von den Hilfsmaßnahmen systematisch, strukturell und politisch ausgespart werden. Und da haben wir die Parallelen eben zum Klimawandel gesehen, dass der Klimawandel eben ähnliche Betroffenheit und Verletzlichkeiten eben bei den Küstenbewohnern eben produzieren kann. Und es ist ja auch tatsächlich so, der Klimawandel zeigt uns eben das Problem, dass Menschen, die besonders arm sind, besonders verletzlich sind gegenüber den Risiken des Klimawandels, also wie beim Tsunami auch. Und auch sehen wir hier, wie wichtig es ist, dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen gleichen Zugang haben zu Hilfsmitteln oder auch im Nachgang einer Klimakatastrophe die Möglichkeit haben, sich zu rehabilitieren, genau wie alle anderen Bevölkerungsgruppen oder auch reiche Menschen in reichen Ländern. Den Anspruch sollte man ja auch haben. Von daher, und dann kam beim Klimawandel noch die zweite, also das noch wichtigere Element mit dazu, und das hatten wir jetzt so beim Tsunami eben nicht. Es gibt einen Verursacher der Krise, und die Verursacher der Krise sitzen im Norden. Ja, und dann haben wir gesehen, dass man eigentlich die Erkenntnisse, die man aus dem Tsunami gewonnen hat, durchaus nutzen kann, für politische Lobbyarbeit zu machen in dem Bereich auch Klimawandel. Und so bin ich dann in die nächste Stelle reingerutscht. Das war dann auch schon während der Fusion des Evangelischen Entwicklungsdienst mit Brot für die Welt. Und so hatte ich dann eben auch den Dienstsitz in Berlin gehabt als Referentin für Klimapolitik. Und so erschließt sich auch, warum meine Schwerpunkte eben ganz besonders auf den Bereich verletzliche Bevölkerungsgruppen und Anpassung an den Klimawandel, Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten sich fokussiert. Da habe ich eben auch am meisten Background, während mein Kollege, der Joachim Fünfgeld, eben den Bereich Energiepolitik übernommen hat. Da bin ich am wenigsten gut aufgestellt. Das passt dann schon so.
So soll es ja auch sein, dass sich das ergänzt, aber hatte ich, bevor der Tsunami kam, diese ganze Problematik Erderwärmung, Klimakrise, Folgen davon, davor schon irgendwie interessiert, jetzt auch als studierte Geografin wäre das ja auch nicht abwegig, dass das eine Rolle gespielt hat.
Ja, in meinem Studium. Ich habe 1996 im Oktober angefangen zu studieren. Im Jahr 1997 wurde das Kyoto-Protokoll vereinbart. Und ich kann mich noch daran erinnern, als mein Professor in der Meteorologie morgens in die Vorlesung gekommen ist und gesagt hat, das ist unfassbar, aber man hat in Kyoto Dreck einen Wert gegeben. Und so haben wir zum ersten Mal das Prinzip eben vom Kohlenstoffhandel versucht zu begreifen, dass man ähnlich wie dem Dosenpfand einem Abfall einen monetären Wert beimisst. Und von daher hat man im Studium zum ersten Mal wirklich so Kyoto-Protokoll, Klimakrise, das ist da gerade, also es war noch relativ in den Kinderschuhen und noch kaum in den Curriculas der Universitäten, was sich jetzt natürlich total geändert hat.
Ja, weil du es jetzt so sagst, dass habe ich auch schon mal gedacht, Dreck einen Wert geben. Also eigentlich ist es ja dann der totale Siegeszug der Marktwirtschaft, wenn wir das auch noch machen. Hast du da eine Meinung dazu? Also es wird ja heute auch wieder diskutiert, okay, dann bepreisen wir CO2, bis er so teuer ist, dass wir alle freiwillig dekarbonisieren und auch die Technologien so weit sind. Würdest du sagen, das ist ein Holzweg? Emissionshandel gründete sich ja auch auf dem Kyoto-Protokoll. Oder würdest du sagen, nee, das könnte man schon so machen?
Also ich lehne marktbasierte Mechanismen nicht ab. Da gibt es bestimmt NGO-Kollegen von mir, noch aus dem linkeren Spektrum, die das kategorisch ablehnen und sagen, nein, wir brauchen einfach Gesetze und das war's. So denke ich nicht. Ich denke, dass marktbasierte Mechanismen durchaus zum Tragen kommen können. Ich habe nur bis jetzt noch nicht gesehen, dass eins davon funktioniert hätte in der Klimapolitik. Und dann ist es nämlich ganz egal, ob man verpflichtende Gesetze macht oder marktbasierte Mechanismen einsetzt, wie ein Emissionshandelssystem, ja, oder ob man eine Steuer auflegt. Das Problem ist, wenn es keinen politischen Willen gibt, wenn man von vornherein vorhat, das System auszuhöhlen, wenn man von vornherein nicht vorhat, das Ganze ehrgeizig umzusetzen, dann ist es ganz egal, welches Regime man anwendet. Und das hat man gesehen, der europäische Emissionshandel ist Jahre nicht gelaufen, weil es keinen politischen Willen gegeben hat, das zu tun. Per se ist das System eigentlich genial, aber es gab hier einfach keinen Willen, das wirklich ernst zu nehmen. Jetzt allmählich hat man da mal die Handbremse angezogen und die Regeln verschärft und siehe da, dann funktioniert es auch. Dann hatte man ja auch jahrelang einfach das Problem, dass man den sogenannten Ablasshandel machen konnte. Das heißt, das Emissionshandelssystem in der EU hat zugelassen, dass man eben nicht in der EU reduziert, sondern auf günstigerem Weg in Entwicklungsländern und sich das hier anrechnen lassen kann, was zu einem Rattenschwanz von Menschenrechtsverletzungen geführt hat in Entwicklungsländern. Da ist mehr kaputt gemacht worden als gut gemacht worden. Und zwar kaputt gemacht auf Menschenrechtsseite durch illegale Landnahmen zum Beispiel. Beispiel Massenvertreibungen, die stattgefunden haben, um eben Riesenstaudammprojekte zu bauen, die hinten und vorne nicht nachhaltig waren. Also da ist viel Schundluder betrieben worden. Deshalb verstehe ich auch Leute, die sagen, nein, wir sehen nicht, dass hier irgendjemand das ernst nimmt. Und deshalb braucht man solche Regime, die auch noch zu Verletzungen der Menschenrechte führen können. Von denen lassen wir dann lieber mal ganz die Finger. Und sowas wie Verbote zum Beispiel, die tun dann niemand anderem weh, nur uns selbst. Und wenn sie nicht umgesetzt werden, dann tut es nur der Atmosphäre sozusagen weh, indem es einfach bedeutungslos ist und völlig irrelevant, aber nicht noch zu Menschenrechtsverletzungen in Entwicklungsländern geführt hat.
Also hier können wir schon auch schon mal sehen, was für Auswirkungen das zwischen den Weltregionen hatte. Diesen Mechanismus, den du ansprichst, den gibt es ja so nicht mehr. Aber eben historisch auch hat, weil du hast ja schon gesagt, ja, wir sind hier im globalen Norden und wir haben den ganzen Mist verursacht. Wie schaffen wir es denn, dem Süden jetzt zu sagen, also die mit Fug und Recht könnten die Menschen ja dort behaupten, den Wohlstand, den ihr euch auf Basis der Ausbeutung von fossilen Rohstoffen, Gas, Öl, Kohle geschaffen habt, das wollen wir jetzt nachholen. Was antwortest du da Menschen, die so argumentieren?
Dass es leider nicht geht. Das ist keine Frage der Gerechtigkeit. Wir haben ein CO2-Budget und das ist aufgebraucht. Und wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad einhalten wollen, sprich nicht noch überschreiten auf 2 oder 3 Grad, dann ist es nicht möglich, dass der globale Süden dieselben Fehler begeht wie der globale Norden. Gerecht ist es nicht. Gerechtigkeit muss dann eben anders hergestellt werden. Im Grunde genommen muss der globale Süden von vornherein den fossilfreien Weg in die Industrialisierung gehen. Sie müssen Wirtschaftsweisen aufbauen, die von vornherein eben nicht auf das Verbrennen der Fossilen fussieren, sondern sie müssen gleich 100% erneuerbare Energien einsetzen. Und die Gerechtigkeit muss daher kommen, dass die Industriestaaten ihnen das bezahlen. Um es mal ganz einfach, ganz, ganz jetzt einfach auszudrücken. Gerechtigkeit kann nur sein, dass die Industriestaaten jetzt richtig in die Tasche greifen und den Entwicklungsländern helfen, eben von vornherein den dekarbonisierten Weg zu gehen.
Ist natürlich jetzt sehr schwierig, weil wir nehmen den Podcast heute auf an einem Tag, an dem hier auf der Zeitung vor mir steht, 180 Milliarden Neuverschuldung nur in Deutschland. Jetzt höre ich schon die Leute sagen, da können wir nicht auch noch das Geld noch dazu aus der Tasche, das können wir uns einfach nicht leisten, da auch noch so einzuspringen. Auch da würde mich interessieren, was kann man da erwidern, wenn man das hört?
Also da kann ich so viel erwidern. Zum Beispiel, warum müssen wir Atomkraftwerksbetreibern das Geld noch hinten reinblasen? Warum müssen wir der fossilen Industrie für den Kohleausstieg so viel Geld einfach mal in die Hand drücken? Wir geben Geld aus ohne Ende und ohne Sinn und Verstand. Also dass man jetzt irgendwie 180 Milliarden in die Krise im eigenen Land setzt, ist auch mit Fug und Recht richtig. Aber wir haben auch richtig schwachsinnige Ausgaben. Wir subventionieren immer noch klimaschädliche Industrien. Wir subventionieren Low-Cost-Carriers in Deutschland, was auch kein Mensch braucht. Also die Kurzstreckenflüge und die Billig-Airlines, die werden hoch subventioniert und der Schienenverkehr ist es nicht. Das sind alles total irrationale Entscheidungen. Und jetzt zu sagen, naja, wir haben halt 150 Jahre unseren Wohlstand aufgebaut, indem wir die Atmosphäre verpestet haben. Die Entwicklungsländer haben Pech gehabt, weil wir jetzt gerade jetzt mal eine Pandemie haben. Aber all die Jahre davor haben wir uns auch geweigert, adäquat Geld bereitzustellen. Das ist eine faule Ausrede. Mhm.
Du bist, wie schon gesagt, Referentin für Klimapolitik und jetzt, heute kommst du gerade aus, ich glaube, es heißt die Lobby, eine Lobbygruppe oder ein Lobbytreffen. Also ich vermute jetzt mal dahinter, da steckt ihr die Köpfe zusammen, im Moment leider nur virtuell, und guckt, wie ihr Einfluss nehmt für eine klimagerechtere Zukunft. Dahinter steckt so ein bisschen die Frage, also wenn morgens ein Schreiner zur Arbeit kommt, dann habe ich eine Vorstellung, wie dessen Arbeitstag beginnt und verläuft. Und wenn eine Zahnärztin zur Arbeit kommt, dann habe ich auch was vor Augen. Aber bei einer Referentin Klimapolitik bei Brot für die Welt eher nicht so. Vielleicht kannst du uns da mal aufklären, woraus besteht dein Alltag? Sind das solche Netzwerke, die zu pflegen und zu hegen und so weiter und so fort?
Ja, kann ich jetzt ganz konkret aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich haben wir unsere eigene politische Koordinierung im Haus, um im Werk Brot für die Welt, Diakonie Deutschland und Diakonie Katastrophenhilfe ist bei uns im Werk drin. Aber Brot für die Welt selber, wir koordinieren natürlich unsere politischen Botschaften, damit nicht der eine was sagt und der andere sagt das Gegenteil. Und uns natürlich auch auszutauschen und zu wissen, welche politischen Termine anstehen und zu was wir uns einsetzen wollen und wie wir uns positionieren. Aber diese Positionen, die erfindet nicht Sabine Minninger und auch nicht Brot für die Welt, sondern das tun wir in unseren weltweiten Bündnissen, vor allen Dingen mit unseren Partnern aus den sogenannten Entwicklungsländern vom Brot für die Welt. Und da sind wir vereinigt zum Beispiel über das protestantische Netzwerk ACT Alliance. Die haben den Hauptsitz in Genf und arbeiten in über 100 Ländern mit den Kollegen. Da sind wir eine Arbeitsgruppe für Klimagerechtigkeit. Und da schauen wir eben, wie wir auf Weltpolitikbühne, also das ist im Grunde genommen die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wie wir dort im Rahmen der Weltklimaverhandlungen Einfluss nehmen können. Dasselbe tun wir auch in dem säkularen Netzwerk, das ist das Climate Action Network International. Da sind 1300 NGOs vertreten, große Logos wie Greenpeace oder Oxfam, die man so kennt, sind da auch mit dabei. Und da gibt es auch zahlreiche Arbeitsgruppen, wo wir uns eben in den verschiedenen thematischen Gruppen koordinieren. Zum Beispiel bin ich nicht in der Arbeitsgruppe für 100% Erneuerbare oder für Kohlenstoffmärkte, sondern ich bin eine Arbeitsgruppe für Klimafinanzierung, Anpassung an den Klimawandel und Umgang mit klimabedingten Schäden und Verluste. Und da ist ein hoher Koordinierungsbedarf zu sehen, wie wir unsere Positionen und Botschaften möglichst gut und zielgerichtet auf politische Entscheider eben absetzen. Und was jetzt gerade ansteht, ist, dass wichtige Entscheidungen international anstehen. Es wird einen Klimagipfel geben am 12. Dezember. Die Präsidentschaft hat das Vereinigte Königreich. Boris Johnson ist der Präsident, hat die Präsidentschaft inne. Und er wird alle Mitglieder des Pariser Klimaabkommens zu einem virtuellen Gipfel einladen, wo alle Staatsoberhäupter gebeten sind, ihren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen öffentlich kundzutun. Und da ist jetzt heute schon den ganzen Tag Koordinierung angesagt. Und das wird auch die ganze nächste Woche so sein. Was wollen wir eigentlich von Frau Merkel? Also wir möchten, dass Frau Merkel vor allen Dingen, die Bundeskanzlerin, substanzielle Zusagen macht an Klimahilfen, also Klimafinanzierung für ärmste Länder in der Anpassung an den Klimawandel, im Umgang mit Klimaschäden und für die Minderung von Treibhausgasen. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel. Aber ich kann noch was Lustiges erzählen an der Stelle. Unser großes Netzwerk Climate Action Network, die prämieren auch immer Staaten, die sich besonders unmöglich aufführen. Das heißt, während eines Klimagipfels wird täglich sozusagen das Klimaferkel des Tages prämiert. Staaten wie Saudi-Arabien, USA, Australien, die kommen da immer recht schlecht oder recht gut weg, wie man es will. Die kassieren da ganz besonders viele Auszeichnungen ein. Das nennt sich Fossil of the Day. Und jetzt sind wir gerade weltweit im Bündnis, unseren Colossal Fossil für die letzten 5 Jahre am Abstimmen. Und da gibt es dann so eine ganze Liste von Ländern, die nominiert worden sind. Man könnte sich jetzt schon mal ausmalen, wer in den letzten 5 Jahren, also seit das Paris-Abkommen 2015 verabschiedet worden ist, bis jetzt, wenn am 12.12. das 5-jährige Geburtstag des Paris-Abkommens ansteht, wenn Boris Johnson auch den Klimagipfel ausrichtet, wer dann von uns als Zivilgesellschaft das Klimaferkel, die Klimaferkel-Auszeichnung der letzten 5 Jahre bekommt. Ich wette, Sie hätten auch schon eine Idee, wer das sein könnte.
Ja, wahrscheinlich der Mensch, der jetzt einen Truthahn begnadigt hat.
Der ist, glaube ich, ganz vorne mit dabei.
Genau. Aber da wollen wir ja nicht vorgreifen.
Nee, da gibt es noch harte Konkurrenz aus Brasilien, Russland, Saudi-Arabien, Australien. Also tatsächlich, die USA steht nicht alleine da auf weiter Flur.
Der Name Merkel fiel ja schon. Also Deutschland, ich habe auch das Gefühl, hier fühlen sich viele Menschen so immer noch wie der Klimaweltmeister. Vielleicht reicht es nicht für so einen Titel, den man nicht haben möchte und um den sich jetzt die anderen vollkommen zu Recht bewerben. Aber so die ganz Tollen sind wir ja auch nicht mehr, ne?
Nee, also der Deutschland hat es dann auch einmal geschafft, den Fossil of the Day zu bekommen. Das ist noch nicht lange her. Und ich glaube, mich zu erinnern, das war während dem Klimagipfel in Katowice. Ich glaube, an dem Tag hat die Kohlekommission entschieden oder einen Vorschlag vorgelegt. Ich glaube, darum ging es für den Kohleausstieg für 2038, was viel zu spät ist. Also ich will mich jetzt nicht festlegen, ob ich es noch genau in Erinnerung hatte, aber es ging wirklich um die deutschen Klimaschutzambitionen, die weltweit als komplett unterirdisch bewertet worden sind. Und da haben die sich auch einmal den Fossil of the Day eingefangen deshalb. Mhm. Und es ist leider so, wir sind mit Sicherheit nicht vergleichbar mit einigen anderen Ländern oder Industrieländern, die sich besonders schäbig aufführen. Aber Vorreiter sind wir auch nicht. Also ein Kohleausstieg bis 2038 ist viel zu spät. Wir haben keinen Kohleausstieg hier wirklich verankert in unseren 2050-Zielen. Wir werden sehen, wie jetzt die EU, wo Deutschland eben Mitglied ist, welches Klimaschutzziel die EU gegenüber der UN kommunizieren wird, also im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Da reicht die EU das Klimaschutzziel ein, also nicht Deutschland alleine. Ja. So, und da sehen wir jetzt gerade, das wird ja am 10. und 11. Dezember in Brüssel entschieden werden. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Auffassungen, ne? Also die Bundeskanzlerin hat gesagt, ja, wir könnten ja so 55% Emissionsreduktion machen bis zum Jahr 2030, zum Basisjahr 1990 ist das, 55%. Das EU-Parlament hat gesagt, naja, also 60% müssten schon getan werden. Und die Zivilgesellschaft fordert mindestens 65-70% Emissionsminderung. So. Und so weit geht dann eben die Schere auseinander. Und klar ist, wir werden einfach 70% Emissionsminderung brauchen in der EU, um auf dem gerechten Pfad von Paris zu bleiben und zwar unseren Beitrag zu leisten, damit 1,5 Grad globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts nicht überschritten wird.
Da ist wieder das Schlagwort Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Und du hast ja schon geschildert, was ihr dafür macht, dieses Ziel zu erreichen an Lobbyarbeit. Lobbyarbeit hat ja immer so ein bisschen, finde ich, so ein nicht immer so einen schönen Klang, weil also
kommt so, drauf an, wer es macht. Ja.
Genau, so ehrlich muss ich sein. Also ich finde das, was ihr macht, wichtig und sympathisch. Ich glaube, das kann man auch als Journalist so sagen. Es geht ja auch um unsere Lebensgrundlagen, aber es gibt ja auch Lobbygruppen, die versuchen, dass da eher eine niedrigere Zahl steht bei dem, was die EU als Klimaschutzziel formuliert und dass auch bei vorhergehenden Klimaverhandlungen immer so eher so hohle Gebilde, wie eben der Emissionshandel, wie er bisher war, so dabei rauskam. Wer hat denn mehr Lobbykraft? Seid ihr das? Weil das klingt ja schon sehr beeindruckend, alleine was die evangelische Welt da auf die Beine stellt. Oder sind das so die fossilen Interessen, die noch immer, ja, vielleicht auch viel stärkeren Zugang zu Politikerinnen und Politikern haben?
Ja, da muss ich leider sagen, am Ende zählt, was hinten rauskommt. Die World Meteorological Organization hat die Woche bekannt gegeben, dass selbst trotz Covid die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nach wie vor am Steigen ist. Also nach wie vor haben wir auch steigende CO2-Zahlen. Der Weltkatastrophenbericht kam letzte Woche raus, der gesagt hat, in den letzten 30 Jahren haben sich Naturkatastrophen 35% erhöht. Also alles, was wir hier tun, und ich sage nicht, dass ich eine Lobbyistin bin, ich würde eher sagen, wir verstehen uns als Anwaltschaft für die ärmsten, verletzlichsten Bevölkerungsgruppen, also als Advokaten eher zum Thema Klimagerechtigkeit. Aber ich sehe einfach, dass unser Einfluss absolut begrenzt war, denn wir haben jetzt seit 25 Jahren auch Klimaverhandlungen, seitdem gibt es die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und es ist keine Tonne CO2 eingespart worden. Man muss aber trotzdem auch die Errungenschaften sehen, dass es ohne diese Klimaverhandlungen, ohne unser Beitun mit Sicherheit der Bereich der Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsgruppen noch schlechter ausgefallen wäre. Also immerhin, es gibt den grünen Klimafonds, in den eingezahlt wird, die Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsgruppen, wenn auch völlig unzureichend, aber immerhin findet statt. Hier ist Deutschland auch ganz klar Vorreiter in der Bereitstellung von Klimafinanzierung international. Da müssen Sie sich nicht verstecken, da sind Sie mit nur ganz wenigen anderen Industriestaaten ganz weit vorne mit dabei. Und was ist jetzt passiert? All unsere Arbeit, die wir gemacht haben, große Anstrengungen, auch wirklich auch von seitens der Kirchen, die unternommen worden sind. Wir wurden immer gehört, aber irgendwie nicht ernst genommen, offensichtlich. Ja, und dann kam Greta Thunberg um die Ecke. Mhm. Und seitdem, glaube ich, gibt es keinen Politiker mehr weltweit, dem sich nicht die Nackenhaare stellen, wenn er den Begriff oder von der Bewegung Fridays for Future hört. Also tatsächlich hat diese junge Generation von Klimaaktivisten hier ein Beben ausgelöst, dass wir als Zivilgesellschaft all die Jahre vorher in der Art und Weise konnten wir uns gegen die fossile Industrie nicht durchsetzen. So, es war immer klar gewesen, wer mit am Verhandlungstisch sitzt, und es waren immer die Vertreter der fossilen Industrie, und es wurde immer auf den Halt von Arbeitsplätzen verwiesen, obwohl da so viele Mythen, auch dummes Zeug und auch Lügen verbreitet worden sind, die einfach so nicht stimmen. Man hat aber gemerkt, man ist eben in der Anwaltschaft der ärmsten, verletzlichsten Menschen nicht durchgedrungen gegen die Interessen, gegen die Wirtschaftsinteressen. Und jetzt mit Fridays for Future habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass sich hier gerade was gravierend ändert, weil diese jungen Menschen ein ganz wichtiges Signal aussenden. Wenn ihr jetzt nicht handelt, wählen wir euch nicht mehr. Und das ist einfach, glaube ich, entscheidend, dass jetzt auf einmal Politiker wirklich, wirklich zuhören und wirklich versuchen, Wege aus der Klimakrise rauszufinden, denn sie werden danach auch wirklich heftigst bewertet. Also auch trotz Covid, was uns hier absolut, diese Krise ist jetzt dominierend, ist ganz klar, ich will auch keine Krisenhierarchien aufstellen, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die Anliegen von Fridays for Future ernst genommen werden und im politischen Diskurs hier wirklich diskutiert werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt klar ist, wir kommen um die Klimakrise nicht mehr rum. Es geht nicht anders. Es muss jetzt was passieren.
Wir auch hier in Deutschland sehen wir ja schon Folgen. Da müssen wir schon ganz feste die Augen zumachen, wenn wir es nicht sehen wollen. Was du im globalen Süden schon gesehen hast, darauf kommen wir noch. Weil du bereist den ja, anders als die allermeisten Menschen. Aber also ich stimme dir zu, das hätte ich auch nicht gedacht, dass eine Bewegung so wirkmächtig sein kann wie Fridays for Future. Mir ist aber auch aufgefallen, also zum Beispiel bist du ja auch bei internationalen Klimakonferenzen dann auch Ansprechpartnerin für Medien, gibt es Interviews und die findet man heute auch noch auf YouTube. Und da sind immer die Kommentare darunter deaktiviert, habe ich gemerkt. Also es scheint irgendwie, das ist ja immer bei ganz besonders kontroversen Themen passiert das ja, wenn Leute sich reihenweise im Ton vergreifen.
Wirklich?
Was man so, auch wir hier so am Post bekommen, das ist ja manchmal schon ernüchternd. Gibt es das? Auch die Person Greta Thunberg wird ja durchaus auch angefeindet oder andere Vertreterinnen dieser Bewegung. Passiert euch das auch? Also dass ihr...
Ja, klar. Also die Anfeindungen, die kommen in unterschiedlichem Ausmaß. Also ich war da auch von Politikern angeschrien und auch wirklich ungläubig oder auch manchmal beleidigend angegangen aufgrund der Position, die man nun mal als Lobbyistin oder Anwaltschaft der ärmsten Staaten vorbringt. Und so gibt es aber auch eine große Hetze im Netz, doch das schon auch. In jedem Interview in der Tagesschau hagelt es bei Brot für die Welt immer wieder Beschwerdebriefe, warum wir uns jetzt zum Klimawandel äußern. Wir wären doch eine Entwicklungsorganisation, keine Umweltorganisation. Das ist jetzt noch nicht beleidigend, das ist jetzt nur eine Fragestellung oder Ungläubigkeit, aber führt auch manchmal zu Spendenaustrittsgesuche, weil nicht verstanden wird, dass wir uns ja wirklich für Gerechtigkeit und die Erhaltung der Lebensgrundlagen der ärmsten Bevölkerungsgruppen einsetzen. Und dann führt es aber auch dazu, dass gerade aus dem rechten Milieu auch wirklich Beleidigungen, Bedrohungen auch schon ausgesprochen worden sind. Ja. Also die gehen auch per Post und per E-Mail natürlich ein, und diese, oh Gott, diese Kommentarfunktion, dass die ausgeschaltet ist, weißt du, das ist mir nicht mal aufgefallen, weil ich absolut da nicht mehr drauf schaue. Das halte ich emotional überhaupt nicht aus, was da für eine Hetze ist. So, ich bin ganz froh, dass zumindest mal über so Twitter und Facebook die Nachrichten jetzt nicht komplett zerrissen werden. Das läuft halt eher so auf dem direkten privaten Weg über E-Mail und Post, ja.
Ist denn, hast du eine Ahnung, was die Leute umtreibt? Also sind die in Sorge um ihre eigenen ökonomischen Voraussetzungen? Also man kann ja schon empathisch sein mit Menschen, die jetzt noch im Tagebau arbeiten, oder in der Autoindustrie, dass denen da ich sag's mal salopp, der Stift geht? Oder kann man das nicht
herausfinden? Das ist ja klar, natürlich. Also es gibt Beschäftigte und niemand will denen ihren Arbeitsplatz streitig machen oder die irgendwie eine ungewisse Zukunft entlassen. Also ich denke, da sind noch gute Pakete geschnürt worden und der Strukturwandel, der muss natürlich sozial gerecht vollzogen werden und auch wenn es nur wenige Arbeitsplätze sind, ja, für die wir jetzt nicht weiterhin in der Klimakrise weiterhin, also für mich ist klar, dass wegen 17.000 Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie können wir nicht sagen, okay, die sind so schützenswert, dass wir weiterhin den Klimawandel befeuern, wo Millionen von Menschen drunter leiden werden und zukünftige Generationen. Das geht natürlich nicht. Aber wir können doch einen Strukturwandel jetzt angehen, der so ausgerichtet ist, dass diese Menschen mitgenommen werden und jetzt da nicht irgendwie abgehängt werden, aufs Abstellgleis gesetzt werden. Natürlich muss das gemacht werden. Und da ist auch große Empathie natürlich mit dabei. Und selbstverständlich muss das ordentlich gemacht werden. Das ist doch logisch. Aber die Möglichkeiten sind ja gegeben. Es hängt ja nur daran, dass es einfach einen ausgeprägten Lobbyismus in der deutschen Politik gibt, von Seiten der fossilen Industrie. Und es geht nun mal in alle politischen Bereiche rein. Und wenn man sieht, wie Politiker an die Macht gekommen sind, wer die backt, welche Industrien da dahinter stehen, dann wird einem ganz schnell klar, dass es da einfach nur mit einem sehr gewieften Industrielobbyismus zu tun hat und mit Vernunft und mit dem Schutz von irgendwelchen Arbeitsplätzen nichts mehr zu tun hat. So, das geht einfach völlig darüber hinweg und das Augenzumachen vor der Krise, die wirklich bei uns vor der Nase steht. Man kann doch nicht argumentieren, wir haben im Moment kein Geld für eine sozial gerechte Energiewende, dann warten wir einfach, bis die Klimaschäden so teuer sind, dass wir gar nichts mehr bezahlen können. Das ist doch völlig irrsinnig. Das geht, man kann nicht hier die Augen zumachen und sagen, es geht schon von selber weg. Jeden Tag, den wir länger warten, wird teurer werden. Die Frage ist nur, wer wird es bezahlen? Ist es meine Generation, die Generation von unseren Eltern? Wir sind ja etwa gleich alt, wie ich gesehen habe. Ist es die Generation von Fridays for Future, von Greta Thunberg und Luisa Neubauer, die so halb so alt sind wie ich? Oder ist es die Generation deren Kinder? Also es ist relativ klar, dass diese Klimaschäden einfach massiv steigen werden und unbeherrschbar werden. Irgendwann waren sie auch nicht mehr unbezahlbar, sondern auch unbeherrschbar. Und darüber haben wir Klarheit. Da können auch Rechtspopulisten sagen, nee, den Klimawandel gibt's nicht. Und schon gar nicht hat der Mensch Einfluss aufs Klima, um damit zu sagen, also wie kann man nur so eingebildet sein, zu glauben, dass der Mensch Einfluss aufs Klima hat? Dahinter steckt ja nur eine Botschaft. Wir wollen auf gar keinen Fall Verantwortung übernehmen. So, und warum macht man das? Also zum einen hat es natürlich, also bei den rechtspopulistischen Parteien hat es nur mit einem Ding zu tun. Die setzen auf nationale Abschottung. Und der Klimawandel, den kann man national nicht angehen. Den Klimawandel, den kann man nur, ist ein globales Problem, das muss man global lösen. Das heißt, es funktioniert nur im Multilateralismus. Dafür braucht man die Vereinten Nationen, dafür braucht man ein Paris-Abkommen und das muss man gemeinsam angehen. Und das geht gegen die Philosophie der Abschottung und der Abschaffung des Multilateralismus. Also können die rechtspopulistische Parteien sind unfähig, im Grunde genommen international zu arbeiten. Das funktioniert so nicht. Und deshalb müssen sie auch dieses globale Problem ablehnen. Genauso wie auf individueller Ebene. Ja, ich glaube, es macht vielen Menschen Angst, der Narrativ des Verzichts oder der Änderung, weil Änderung bedeutet was Ungewisses. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Aufgabe, die jetzt auch besonders nochmal in meinen Arbeitsbereich reinfällt, auch den der Kirchen, einfach positive Narrative zu schaffen. Also aus der Steckdose, ob da Erneuerbare sind, Atom oder Kohle, die Strom erzeugen, am Ende aus der Steckdose kommt Strom raus. Ja? Diese große Angst vom Blackout und Unsicherheiten und so. Wir haben das technische Know-how. Wenn wir das wollen, kriegen wir das auch hin. Und dann gibt es natürlich die unangenehme Verzichtsdebatte. Und die Verzichtsdebatte, also unser Konsumverhalten zu hinterfragen, das ist natürlich nochmal eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Ja, und die muss man halt, ich denke, das ist eine große Aufgabe, das anzugehen. Bei jungen Generationen ist offensichtlich nicht so schwierig, wie ich das jetzt so empfinde. Dass für die irgendwie nachhaltiger Lebensstil schon viel mehr mit in die Wiege mitgegeben worden ist und die das auch für viel mehr selbstverständlich nehmen.
Ironischerweise zeichnen wir ja heute am Black Friday auf, also so viel zum Verzicht. Aber zum Verzicht und was wir auch persönlich tun können, da kommen wir am Schluss noch. Ich finde, wir reisen jetzt mal in den Süden. Ich wollte dich fragen, ja, du unternimmst ja die Reisen und du siehst Länder, die bei allen Klimafolgeschäden, die wir auch hier schon sehen können, erinnere da an diese ganz trockenen Sommer der zurückliegenden Jahre, an den Zustand der Wälder, ein Drittel der Bäume ist krank in Deutschland, siehst du ja trotzdem Länder, denen geht es schon viel dreckiger. Was ist dir da was besonders nahe gegangen und wo ist es dir besonders anschaulich geworden, dass wir hier nicht über eine theoretische Gefahr reden, sondern über eine, die schon Realität ist?
Ja, was besonders schlimm ist, ist ja, dass sehr viele Staaten vom Klimawandel betroffen sind, also zum Beispiel auch die USA, also diese brennendes Kalifornien, die Hurrikan, die Florida-Treffen, ist ja wirklich richtig furchtbar, genau wie die Buschbrände in Australien, ist ja wirklich einfach fürchterliche Inferno-Bilder, die wir da sehen. Und trotzdem haben sie andere Bewältigungskapazitäten. Das heißt, auch bei so einer großen Katastrophe können die sich noch selbst helfen. Was ich halt erlebe in meiner Arbeit, sind Staaten, die vom Klimawandel in ähnlichem Ausmaß betroffen sind, wie das jetzt, ne, mit die Beispiele mit USA und Australien, aber eben keine Bewältigungskapazitäten haben. Und so wie jetzt zum Beispiel in Bangladesch. Ja. In Bangladesch habe ich besucht in den Sundarbans. Das ist diese Sumpflandschaft sehr im Süden, die Delta-Region zum Meer hin. Und die Sundarbans sind halt ganz, ganz besonders verletzlich gegenüber von Zyklonen, die auch schon immer gab es da Zyklone. Aber diese Zyklone haben jetzt durch den Klimawandel befeuert eine ganz andere Wucht entwickelt und treffen die ärmsten Bevölkerungsgruppen da ungleich härter. Also die letzten Zyklone haben eher die dem Erdboden gleich gemacht. Jetzt war noch der letzte Zyklon Amphan, der ganz besonders teuer auch war, der einfach unfassbar hohe Schäden angerichtet hat. Der war in diesem Jahr gewesen, wobei man auch da sagen muss, bei Amphan gab es jetzt auch was. Er hat also Bangladesch und Südindien betroffen. Und zum ersten Mal habe ich aber auch gesehen, dass die Hilfsmaßnahmen, also Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, wirklich mal zum Tragen gekommen sind. Aufgrund der Klimaverhandlungen freigesetzte Finanzmittel, also Mittel der internationalen Klimafinanzierung, die jetzt wirklich da mal zum Tragen gekommen sind. Es wurden nämlich 4,2 Millionen Menschen evakuiert vorher. Das heißt, das Frühwarnsystem hat funktioniert, die Evakuierungszentren waren da, was einfach vorher in vielen Regionen wie in den Philippinen oder so, auch in Bangladesch noch vor ein paar Jahren, gab es keine adäquaten Rückzugsorte, also Schutzzentren, in die man gehen konnte. Und die wurden jetzt massivst ausgebaut und das sieht man jetzt einfach, dass das funktioniert. Es wurden de facto 4,2 Millionen Menschenleben gerettet. Es sind immer noch Menschen gestorben im Vergleich zu vorherigen Katastrophen von dem Ausmaß. Und es war jetzt mal wirklich eine der schlimmsten Katastrophen. Relativ wenige Menschen gestorben. Ein anderes Beispiel ist der Südpazifik. Da bin ich tatsächlich jetzt einige Male unterwegs gewesen in Fidschi und in Tuvalu. In Fidschi alleine müssten wegen dem Meeresspiegelanstieg, das ist eine schleichende Klimaveränderung. Das heißt, da hat man jetzt nicht die Wucht, wo Leute in Evakuierungszentrum rennen und es geht um Leben, um Tod in einer Sekunde, sondern eher um langfristige Klimaveränderungen aufgrund des Meeresspiegelanstiegs, die den Menschen so gefährlich werden, dass ein längerfristiges Leben nicht mehr möglich ist und ihre Heimat und Lebensgrundlage verloren geht. Alleine in Fidschi müssen 800 Dörfer umgesiedelt werden, weil die traditionell die Dörfer direkt am Meer sind, da wo die Fischerfamilien ihre Lebensgrundlage haben, also der Ozean, ihr Supermarkt ist, genau. Und diese Dörfer müssen jetzt umgesiedelt werden bergauf. Das ist möglich, denn Fidschi verfügt über höher liegende Landmassen und auch über Frischwasserquellen. Also so technisch ist es möglich, aber die Frage ist auch, wer bezahlt diese Umzugskosten und wie regelt man das mit den Landrechten? Wesentlich komplizierter wird es dann bei dem Fall, dass der Inselstaat Kiribati bereits Territorium gekauft, also Land gekauft hat in Fidschi und möchte ihre Bevölkerung umsiedeln dahin, also zumindest mal so bis zu 20% ihrer Bevölkerung. Und dieses Areal habe ich besucht und da gibt es auch noch ein Dorf, also ein Fidschi-Dorf dort auf diesem Areal. Und die Einwohner waren da auch ganz ratlos. Die haben auch gesagt, wir wissen nicht, was da ist. Da kommen jetzt die Leute aus Kiribati. Ob das dann Einwohner, also wie sieht deren Reisepass aus? Was für eine Nationalität werden die haben? Sind das dann die Kiribati People of Fidschi oder so? Also es ist alles überhaupt völlig ungeklärt, wie man mit dieser klimabedingten Umsiedlungsmaßnahme umgeht und was das völkerrechtlich bedeutet. Die haben nur die Landrechte, sonst nichts. Die haben überhaupt keine, sonst ist da nichts völkerrechtlich geregelt worden. Ja, und den Inselstaat Tuvalu, mit denen ich auch eng zusammenarbeite, mit der Zivilgesellschaft auch in viel Austausch mit der Regierung auch war und auch zweimal besucht habe. Ja, das sind 11.000 Menschen auf einem Inselstaat, im Pazifik auf Atollen verteilt. Die Atolle gehen im Durchschnitt, ragen die 1,5 Meter über den Meeresspiegel hinaus. Das hört sich unfassbar paradiesisch an. Und bei gutem Wetter ist es auch paradiesisch. Man sieht einfach nur sanfte, kleine, weiße Atollhügel mit Palmen aus diesem kristallklaren Meer herausragen. Ja, und sobald dann aber ein Sturm aufzieht, dann betet man nur noch um sein Leben. Dann wird es halt richtig, richtig gefährlich. In diesen Inselatollen, da ist kein, also langfristig ist da kein Überleben mehr möglich. Die Bevölkerung weiß das auch. Man bereitet die Bevölkerung auch vor auf eine mögliche Umsiedlung. Die Regierung gibt sich noch kämpferisch und sagt, nein, nein, wir gehen auf gar keinen Fall. Denn wenn wir gehen, dann wird die Weltgemeinschaft das 1,5 Grad Limit aufgeben. Und dann denken alle, ach, wenn die jetzt im Pazifik alle umgesiedelt sind, dann haben wir ja noch ein bisschen Luft, dann können wir noch die Atmosphäre weiter verpesten, wie wir wollen. Und von daher sagt dann auch der Premier von Tuvalu zu Recht, wenn man Tuvalu aufgibt, dann gibt man auch den Rest der Welt auf, weil wir sind die Ersten, die fallen. Und wenn man aber Tuvalu rettet, dann ist der Rest der Welt auch gerettet. So, nee, so rum ist richtig. Wenn man Tuvalu rettet, ist der Rest der Welt auch in Sicherheit. So, das ist der richtige Spruch, nicht umgekehrt. Entschuldigung. Und tatsächlich ist es auch so, wenn wir schaffen, unter 1,5 Grad zu bleiben oder auf 1,5 Grad zu bleiben, das nicht zu überschreiten, hätte Tuvalu vielleicht noch eine Chance. Aber so wie wir uns jetzt gerade verhalten, wir steuern hier gerade auf eine 3 Grad wärmere Welt zu. Also dann ist Jahren Tuvalu im Pazifik verschwunden ist. Und diese Menschen haben bis jetzt keinen Plan B in der Tasche. Ob die allesamt nach Australien oder Neuseeland oder nach Fidschi umziehen oder die Diaspora bevorzugen. Jeder macht eine individuelle Migration für sich, wo man in der Welt noch Verwandte hat oder so. Das ist halt alles nicht geklärt. Aber viel schlimmer ist, dass die Schutzlücke nach wie vor besteht. Es gibt kein Völkerrecht in der Welt, das Menschen Asyl gibt oder schützt, die aufgrund des Klimawandels flüchten. So, das gibt es nicht.
1,5 Grad Ziel und der Weg dahin, dass wir es doch noch schaffen können, das ist ja das eine. Aber du hast jetzt auch schon wirklich über Anpassungsmaßnahmen gesprochen, was ja auch so ein bisschen, also am Beispiel Bangladesch und 4,2 Millionen Menschen, die davon ja an Leib und Leben profitiert haben, zum Glück. Aber es ist ja auch ein kleines Eingeständnis, dass es nicht mehr nur um Verhinderung des Schlimmsten geht, sondern auch schon um Anpassung. Also der Klimawandel ist real. Wie geht es euch damit als Anwältinnen und Anwälte, hast du euch ja bezeichnet?
Ja, also die Betroffenheit der Menschen steigt. Ich würde auch nicht sagen, dass 4,2 Millionen Menschen gerettet worden sind in Bangladesch und Indien, sondern vor allen Dingen waren 4,2 Millionen Menschen betroffen von der Klimakrise. Und mussten eben in einer lebensbedrohlichen Situation ihr Hab und Gut und Lebensgrundlagen zurücklassen, um ihr Leben zu retten. So, und ansonsten haben die alles verloren. Und jetzt wird noch rumgedingst, wer denn jetzt da die Rechnung übernimmt. Und natürlich kann man nicht nach einem Zyklon irgendwie eine Postkarte verschicken und sagen, so, hier, ich war es, dein Klimawandel, diesmal geht die Rechnung an Australien, so wird es nicht funktionieren. sondern hier hofft man natürlich, dass die Industriestaaten ihrer Verantwortung bewusst werden. Aber ja, der Klimawandel ist eine Realität, ganz klarer Fall, und wirkt sich halt ganz besonders brutal, wird er sichtbar dort, wo die Menschen am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben und auf der anderen Seite die wenigsten Kapazitäten haben, sich zu schützen in der Krise. Umso wichtiger werden eben Anpassungsmaßnahmen, also die Menschen möglichst gut an die veränderten Klimaveränderungen anzupassen. Das kann gegen schleichende Veränderungen sein, wie Meeresspiegelanstieg, Gletscherschmelze zum Beispiel, Ausweitung der Wüsten oder auch die plötzlichen Klimaveränderungen, also die Wetterextremereignisse, wie plötzlich auftretende Dürre, Überschwemmungen, Stürme zum Beispiel. So, und da gibt es natürlich, da gibt es viele Möglichkeiten, aber vor allen Dingen braucht man Geld dafür, ganz klarer Fall. Und daran mangelt es. Wir haben viel zu wenig Geld auf dem Verhandlungstisch liegen, um die ärmsten Menschen in der Klimakrise zu schützen. Und was wir gar nicht haben, ist Hilfsmaßnahmen, wenn das Kind letztendlich in den Brunnen gefallen ist. Also Anpassungsmaßnahmen heißt ja, das Kind fällt nicht in den Brunnen, wir bauen einen Zaun rundherum. Aber was ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Also was ist, wenn trotz Anpassungsmaßnahmen an Dürren, an Überschwemmungen ist ein gutes Beispiel, Deiche zu bauen, ist eine Anpassungsmaßnahme. Was ist, wenn der Deich gerissen wird von der Flut und das ganze Hinterland hinten dran überschwemmt wird und es zu einer ganz hohen Schadenssumme kommt? Also die Schäden sind ja immer viermal teurer als die Anpassungsmaßnahme selbst. Und da will keiner Verantwortung übernehmen.
Genau, ich gebe dir die Frage quasi, die du selber aufwirfst, gerne weiter. Also was schätzt man denn? Wie viele Menschen drohen denn, ihre Heimat zu verlieren?
Betroffenheit ist so etwa, da hält sich ja die Wissenschaft sehr zurück, weil man nie weiß, wie Menschen individuell handeln in einer bedrohlichen Situation. Aber nur mal die Klimawissenschaft, die Weltbank, die hat jetzt mal sich getraut, mit einer Zahl rauszukommen. Das sind alles vage Zahlen, aber die haben gesagt, naja, wir gucken uns jetzt nur mal so die Küsten- und Delta-Regionen der Welt an und oder besonders bedrohliche Bedrohungen, dann kommen wir zum Jahr 2050 auf etwa 250 Millionen Vertriebene oder Betroffene des Klimawandels, die eigentlich gehen müssten. Aber unsere größte Sorge als Brot für die Welt gilt ja denen, die gar nicht gehen können. Da reden wir von den Trapped Communities, hat man jetzt bei der letzten Flut im Südsudan gesehen. Massive Überschwemmungen, die Menschen, die waren an allen Ecken und Enden eingeschlossen. Das heißt, sie saßen auf kleinen Inseln, wo sie sich hin zurückgezogen haben, umschlossen von den Fluten. Die konnten überhaupt nicht werden. Die konnten sich gar nicht bewegen. So. Also von daher sind vage Zahlen. Aber ja, wir reden hier im 100er-Millionen-Bereich.
Und über wie viel Geld reden wir, wenn wir über Anpassungen sprechen?
Ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, dass weltweit haben wir jetzt schon zwischen 300 und 500 Milliarden US-Dollar Klimaschäden im Jahr. Jetzt, im Moment. Ja. Das sind 300 bis 500 Milliarden Schäden. Dafür geben wir keinen Cent aus. Jedenfalls haben sich die Industriestaaten nicht verpflichtet, dafür Geld auszugeben. Da gibt es schon Geld für hier und da, über die humanitäre Hilfe zum Beispiel. Auch Deutschland gibt für Loss and Damage freiwillig auch hier und da für Projekte was aus, wie für Klimarisikoversicherung. International gibt es keine Verpflichtung. Verpflichtet haben sich die Industriestaaten nur ab dem Jahr 2020, also ab jetzt, 100 Milliarden US-Dollar jährlich bereitzustellen für Entwicklungsländer, für Minderung von Treibhausgasenprojekte und für Anpassung. Also für beides insgesamt 100 Milliarden. Da ist Loss and Damage, also Klimaschäden sind da noch gar nicht drin in der Rechnung. Dafür gibt's nichts. Und dann haben wir hier eine gigantische Summe gegenüberstehen, was es eigentlich kostet, eine globale Energiewende plus Anpassungsmaßnahmen plus die Schäden, die schon da sind. Also die Klimakrise ist einfach wahnsinnig teuer, jetzt schon. Und so sehr ich das Engagement jetzt auch der Staaten schätze, die wirklich in die Tasche greifen und was tun, und Deutschland gibt wirklich viel mehr als andere Industriestaaten für die Klimafinanzierung aus. Aber insgesamt ist alles wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, leider. Also die ärmsten Länder werden in der Klimakrise wirklich zurückgelassen.
Wir haben ja schon bei deiner Arbeit als Referentin gesprochen. Jetzt steuern wir ja auf ganz wichtige Termine zu. Also EU-Klimaschutz, hier haben wir ja schon angesprochen. Kann ich mir das so vorstellen, dass du jetzt wirklich akut das Gespräch mit betroffenen Inselstaaten, mit Menschen, die sich dort für die Zivilgesellschaft einsetzen, suchst, um eben ja die Entscheidungsträgerinnen und Träger hier dann auch mit Informationen und vielleicht auch Empathie zu füttern?
Ja, natürlich, klar. Ich war vor kurzem noch im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit eingeladen im Deutschen Bundestag und habe dort eben die Position der Zivilgesellschaft, auch der Partner von uns aus dem globalen Süden, vorgebracht für die Bereitstellung von Klimafinanzierung. Und so bin ich natürlich auch im konstanten Austausch mit der Zivilgesellschaft in Entwicklungsländern, mit unseren Partnerorganisationen und ihre Forderungen. Selbstverständlich auch über die Situation, die sie jetzt gerade erfahren in ihren Ländern, ob es jetzt der Nachgang ist, das Zyklon Amphan in Bangladesch zum Beispiel. Dann gab es den TC Herald, der Fidschi und Vanuatu stark betroffen hat, mit der Partnerin im Tschad, die mit ganz schweren, mit Hitze und Dürre eben zu tun hat und Covid-19, kein Zugang zu Wasser. Und das mit einer Dürre ist halt alles ganz schlecht. Also mit denen ist man schon jetzt nochmal, auch wegen Covid, nochmal mehr im Austausch. Weil das Schlimme ist, dass die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel oder der Schutz vom Klimawandel steht leider im Gegensatz zu dem Schutz vor Covid-19. Also bei dem Zyklon TC Herald, da war das so genau wie bei Amphan auch, dass die Menschen wirklich überlegt haben, bleibe ich jetzt in meiner Hütte isoliert und schütze mich vor dem Virus oder gehe ich in das vollgepackte Evakuierungszentrum, wo wir da zu Hunderten ausharren über mehrere Tage und fange mir den Virus ein, aber schütze dadurch mein Leben. Also das waren jetzt doch wirklich sehr dramatische Stunden gewesen, ja.
Dazu würde ich dich auch gerne was fragen. Die Frage könnte ich aber auch an Klimaforscherinnen und Forscher, andere engagierte Menschen in diesem Bereich richten. Ihr wisst ja so viel, was uns da passieren kann und schon passiert. Und ihr seht aber, auch darüber haben wir schon gesprochen, immer noch die Lobbyerfolge von fossilen Verbänden. Ihr seht, wie wir ein Klimaziel nach dem anderen verfehlen. Wir sprechen ja von 1,5 Grad und sollten, glaube ich, dazu sagen, bei einem Grad sind wir schon. Also das Zeitfenster geht zu. Wie geht es dir denn da menschlich damit? Also wie bleibt man da? Du sprichst ja mit sehr viel Begeisterung und Elan von der ganzen Sache. Wie hältst du das, erhältst du dir das?
Ja, da ist schon gut, dass die Arbeit einem hilft, da so die Waage zu halten, dass auf der einen Seite wirklich diese unfassbare Verzweiflung und Frustration der Partner, die in der Frontlinie des Klimawandels wirklich kämpfen, für die jedes Zehntel globale Erwärmung, das verhindert wird, zählt, eine Existenzfrage, eine Überlebensfrage darstellt. Dann die wahnsinnige Ignoranz, die man dann mitbekommt jetzt bei der Verhandlung der EU-Klimaziele oder auch eben der deutschen, dem deutschen Kohleausstiegs, wo man denkt, oh mein Gott, wie kann man nur so blind sein? Und auch diese unsäglichen Debatten, die man jetzt auch mit Covid-19 erlebt. Aber beim Klimawandel, da gibt es so eine Parallele, und zwar diese wissenschaftliche Erkenntnisse einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Zu sagen, das ist eine Meinung. Nein, das ist keine Meinung. Was ich sage, Minninger sagt, ist eine Meinung. Ganz klarer Fall, weil ich vertrete die Meinung der ärmsten und verletzten Bevölkerungsgruppen. Aber ich beziehe mich da auf wissenschaftliche Fakten, und das sind Fakten. Und die kann man nicht drehen, die kann man nicht irgendwie ignorieren. Da geht es um Klimaphysik, und die sagt nun mal, wie es aussieht. Der Klimawandel ist messbar, die CO2-Konzentration ist messbar, die globale Erwärmung ist messbar. Da kann man jetzt irgendwie so viel am Temperaturmesser rumschnipsen, wie man will. Das wird nicht weggehen. Und dann gibt es dann wieder so erhellende Momente. Diese Woche hatte ich dann auch noch mal die Möglichkeit, eine Podiumsdiskussion zu haben, eine virtuelle, mit dem deutschen Verhandlungsführer und von Fridays for Future und einem Kollegen noch von German Watch. Und es hat dann wieder ganz gut getan. Da war dann eben eine engagierte Community in dieser virtuellen Konferenz mit dabei, und Und Luisa Neubauer, ich und der Kollege von Germanwatch haben unsere jeweiligen Forderungen an den deutschen Verhandlungsführer Carsten Sach vom Bundesumweltministerium ist der gerichtet, der eben die der für Deutschland der Verhandlungsführer ist für die Klimaverhandlungen international. Und das tut dann wiederum gut und ist dann wieder so ein Lichtstrahl, so ein Licht am Ende des Tunnels. Man denkt, gut, okay, immerhin, die Debattenkultur hat sich hier geändert. Wir reden nicht mehr in diesen Kreisen hier, reden wir nicht, gibt es den Klimawandel oder machen wir was, sondern nur noch, wie wird es gemacht und dass es uns nicht schnell genug geht. Aber hat sich schon mal verändert, der Ton. Aber der Ton ist auch auf der anderen Seite noch mal härter geworden. Also auf der einen Seite im politischen Theater viel progressiver, das merkt man auch. Auch im Umgang jetzt so mit Wirtschaftsvertretern zum Beispiel, wenn man jetzt im Dialog ist mit ThyssenKrupp zum Beispiel oder so. Aber wenn man fern davon, so was die Internet-Trollerei angeht, die Beschimpfungen, die man jetzt auch sieht oder gegen die Covid-Schutzmaßnahmen, die dann zusammen mit den Wissenschaftsschwoblern und dann plötzlich der Klimawandel wieder als wissenschaftlicher Fakt hinterfragt wird. Also da gibt es jetzt auch nochmal eine neue interessante Tendenz, wo ich auch nicht weiß, inwiefern man das ignorieren soll oder darauf einwirken muss, denn man wird schon, also da muss ich schon sagen, jetzt du fragst ja nach meiner persönlichen Meinung. Ich rede unfassbar gern und viel darüber, was jetzt alles getan werden muss. Mich wirklich seit 15 Jahren zu wiederholen, dass es den Klimawandel gibt, das finde ich auch wirklich ermüdend und langweilig. Also es kann einfach nicht sein, dass immer mal wieder irgendwer um die Ecke kommt und sagt, der Klimawandel ist nur Wetter, die Sonne wird heißer. Das ist totaler Schwachsinn.
Ich finde die Parallele zu Corona total interessant. Hatte ich ja auch mit Kira Finke schon ein Interview dazu. Da können wir dann nochmal drauf verlinken im Podcast-Text. Weil ich bin mir da nicht ganz sicher, also ich sehe das alles ganz genauso. Wir können ja auch, die Parallele wäre ja zu sagen, gibt kein Virus und dann passiert auch nichts. Spätestens in den Krankenhäusern sehen wir, das klappt nicht für alle Menschen, sondern das wird einige Menschen sehr, sehr krank machen. Und wenn wir Pech haben, uns auch jeweils selbst, haut nicht hin. Auch wenn die Wissenschaft da sicher um Details dann sich streitet und es muss ja auch so sein. Aber der ganze Ton, was Corona angeht, ist ja auch, was die Rolle der Medien angeht, oft sehr, auch von Panik getrieben, kann ich auch verstehen, und setzt sehr auf, ihr müsst jetzt vorsichtig sein, und wenn ihr bestimmte Bilder von Krankenhäusern seht, dann tut vielleicht ein gewisses Maß an Angst, schadet vielleicht nicht. Und da bin ich im Moment, und das ist meine Frage an dich, was ist denn die richtige Kommunikationsstrategie bei der Klimakrise?
Oh mein Gott, also Klimahysterie ist das Unwort 2019 gewesen. Das sagt ja schon alles, wie schlimm das ist. Ja. Also Klimahysterie ist ein Begriff, der sagt, ist ja gar nicht so schlimm, hier wird ja alles nur übertrieben. So. Und ich bin auch der Meinung, wir brauchen ja auch keine Angst zu verbreiten. Also eins ist mal so, die Realität ist, wenn wir jetzt weggucken, dann trifft der Klimawandel im Gegensatz zu Corona, der Klimawandel trifft jeden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir nichts tun, trifft es jeden. Es trifft die Ärmsten in den Entwicklungsländern als allererstes, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben, sich zu schützen. Und irgendwann wird der Klimawandel so schlimm, dass eben auch die zukünftigen Generationen im globalen Norden betroffen sind. So, die sind zwar das Ende der Fahnenstange, aber die werden auch betroffen sein. So, und jetzt ist die Frage, wie kommuniziert man jetzt da den Mittelweg von Wahrheit, Betroffenheit, Angst machen, was ich überhaupt nicht will, und aber auch die Lösungen aufzuzeigen. Und das Ding ist, dass es gibt überhaupt gar keinen Grund für zu sagen, wir müssen hier mit Angst arbeiten. Also jeder, der die Zeitung aufschlägt, sich nur die Events anguckt, kann selber für sich entscheiden, ob er davon Angst bekommt oder nicht. Jedenfalls treibe ich keine Angst an. Also darum geht's nicht. Sondern wir haben ja noch Handlungsmöglichkeiten. Wir können ganz aktiv etwas tun. Und ich glaube, das ist der Narrativ, der jetzt gefahren werden muss. Weil noch haben wir die Handlungsmöglichkeiten. 10 Jahre von jetzt an bis 2030 muss diese globale Energiewende gelaufen sein. Bis 2030 muss das durch sein. Die Emissionen müssen dann drastisch gesunken sein. Und dann haben wir noch mal Zeit irgendwie bis 2050, um so in etwa komplett auf Netto Null zu laufen mit allen Sektoren. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, eben nicht angsterschrocken den Kopf in den Sand zu setzen, sondern mit dem Wissen, was wir hier alles vermeiden, ja, richtig zu handeln. Und ich finde, da sollte Angst eher so ein Instinkt sein, so ein Urtrieb zu sehen, wenn ich jetzt meine Hand auf die Herdplatte lege, dann wird die heiß und ich verbrenne mich. Und da kann doch niemand daneben stehen und sagen, ach, liebe Mutter, du musst doch deinem 3 Jahre alten Sohn nicht so eine Angst machen vor der Herdplatte. Doch, natürlich, weil sie will ihn davor schützen, dass sich die Hand nicht verbrennt. Ganz klarer Fall. Und selbstverständlich müssen wir die Klimarisiken aufweisen, weil offensichtlich gibt es ja große Hürden zum aktiven Handeln. Aber was wir durchaus sehen können, jeder kann hier eine angstfreie Zukunft blicken, wenn wir jetzt verdammt nochmal anpacken. Ja.
Ich finde ja auch, selbst wenn man sich den Klimawandel mal wegdenkt, man würde ja viel gewinnen, wenn man dekarbonisiert, also regionale Wertschöpfung, Energie da machen, wo sie auch verbraucht wird. Und da könnte ich jetzt noch viel mehr aufzählen.
Arbeitsplätze, die geschaffen werden, und zwar genau. Viel mehr als im Kohlesektor. Die Erneuerbaren, die sind ja ein kompletter Jobmotor. Und dann haben wir auch noch saubere Luft. Also neben dem Klimawandel hat man dann eben auch noch saubere Luft, was für Atemwegserkrankungen und so ja auch keine schlechte Sache ist, ja, was zu verhindern.
Absolut. Das kann man sich ja, das finde ich auch, dass da sind die beiden Krisen vielleicht doch nicht so ganz vergleichbar.
Nee, die sind nicht vergleichbar, nee. Also das wollte ich auch niemals, das habe ich von Anfang an angelegt, die Gesundheitskrise und die Klimakrise zu vergleichen, weil sie auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, auch andere politische Maßnahmen brauchen. Das Einzige, was vergleichbar ist, ist tatsächlich dieses Ablehnen von wissenschaftlichen Fakten. Also zum ersten Mal wirklich eine Parallele bei den beiden Krisen. Und das Zusammenkommen der beiden Krisen, die sich wirklich zum toxischen Cocktail für die ärmsten Bevölkerungsgruppen gerade im globalen Süden entwickelt haben. Da kommen halt zwei aufeinander.
Und hier bei uns im Norden gab es ja lange so einen Diskurs, und wir sprechen ja im Bessermacher-Podcast. Also der Willi Weitzel hat ja Menschen aufgesucht, die für sich vorangegangen sind und Solaranlage aufs Dach gesetzt haben ihr Auto häufiger haben stehen lassen oder sogar abgeschafft haben. Und das finde ich gut, weil es ein bisschen Mut macht. Aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, immer auf die Verantwortung der Einzelnen abzuzielen. Ich mache das nämlich auch im Bekannten- und Freundeskreis, mache ich mich oft unbeliebt, indem ich Leute belehre und auch so ein bisschen moralisch werde.
Ja.
Wie stehst du dazu? Also als Klimareferent?
Ich mach's nicht. Nee. Ich glaube, also das habe ich ganz schnell gemerkt, dass das bei Geburtstagsfeiern überhaupt nicht gut ankommt. Und ich selbst auch der Meinung bin, im privaten Umfeld gehört sich das nicht. Aber auch in meinem beruflichen Umfeld gehört es sich nicht. Was ich tue, ist, Menschen bestmöglich zu informieren und zu sensibilisieren, dass sie selbst verantwortungsvolle Entscheidungen treffen können. Dafür muss man ja erstmal verstehen, wieso ist es so. Ja? Also keine Ahnung, dass ich jetzt, wenn es jetzt um meine Eltern geht oder meine Familie und denen erkläre, aber guck mal, hier gibt es doch diese Alternative, die ist klimafreundlich, die kann man genauso gut nehmen. Da sind die auch oft dankbar dafür, ohne dass es dann so besserwisserisch rüberkommt oder ideologisch geprägt, sondern einfach eine Verbraucherhinweis, so dass eher artikuliert Arbeitsleben, bin ich auch der Meinung, dass es darum gehen muss, zu sensibilisieren und bestmöglichst zu informieren, über und auch eben Alternativen aufzuweisen, und sich auch dafür einzusetzen. Also wir setzen uns ja bei Brot für die Welt schon ewig dafür ein, dass der Flugverkehr eben nicht subventioniert werden soll und bevorteilt werden darf gegenüber dem Schienenverkehr, damit eben Urlaub machen mit der Bahn auch endlich mal erschwinglich wird für eine 5-köpfige Familie zum Beispiel. So, das sind ja eben nun mal so Alternativen, die aufgewiesen werden. Und Ich muss sagen, das härteste Thema im privaten Bereich finde ich übrigens das Thema Ernährung. Das ist tatsächlich so eins, das ist wirklich ganz schwierig. Also den Leuten, ich würde niemandem Vorschriften machen, was er zu essen hat und wie er zu essen hat. Aber im beruflichen Umfeld ist das meistens meine letzte PowerPoint-Folie, die dann zum Schluss kommt, was kann ich selbst tun? Und dann geht es wirklich so um den eigenen Konsum, ob es jetzt zu Hause, also der Energie ist ja ganz einfach. Man kann ja sofort zum grünen Stromanbieter wechseln, ist nur eine Unterschrift, die tut überhaupt nicht weh. Und dann hat man da schon mal seinen Haken hinten dran gesetzt. Mobilität ist regional abhängig. In Berlin, wer in Berlin lebt, hat ÖPNV. Wer im Saarland aufgewachsen ist, so wie ich in meiner Kindheit, da gibt es überhaupt gar keinen ÖPNV. Da stehen vor manchen Häusern 3 Autos, wenn es 3 Berufstätige gibt in dem Haushalt, die alle in unterschiedliche Richtungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit Nachtschicht oder sonst was unterwegs sind, wo es schlichtweg nicht möglich ist, dass man da irgendwie das anders organisiert über ÖPNV. Fahrgemeinschaften gibt es, aber allerdings im Saarland dafür ganz schön viele, was ich hier jetzt so aus Berlin natürlich überhaupt nicht kenne. Ja, und dann ist einfach Ernährung ist so ein Ding, das ist wirklich ein rein individuelles Ding. Da ist ja auch nichts mit Nahrungssharing zu machen, wie mit Carsharing, sondern das muss man halt für sich selber entscheiden, ne? wie man halt sich ernähren möchte. Und die Ernährung hat halt in Deutschland vom privaten Konsum den allerhöchsten Anteil an CO2-Emissionen. Das ist richtig, es haut richtig rein, ja.
Ich hätte jetzt auf Fernreisen gesagt.
Ja, kommt drauf an. Also ja. Bei meinem Vater sicherlich nicht, der macht nämlich keine Fernreisen. Ich dagegen habe regelmäßige Fernreisen als Dienstreisen bei Brot für die Welt, wo ich eben in die Frontlinien hier des Klimawandels unterwegs bin mit den Partnerorganisationen, die das auch unbedingt wollen. Und dann haut natürlich eine Flugreise bei mir meine ganze CO2-Budgetierung komplett auseinander. Und dann kann mein Vater schön lachen, dass ich regelmäßig irgendwie auf Fleisch verzichte, wenn ich ihn besuche. Und er sagt, ja, also ich darf dafür 10 Steaks essen. Sabine, du fliegst ja auch so viel. Das stimmt, ja.
Ja, da hoffen wir mal, dass wir da auch, was so lange Strecken angeht, noch auf technischen Ersatz kommen und ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass uns das irgendwann gelingt. Da habe ich ja auch schon mit deinem Kollegen drüber gesprochen, Stichwort ja. Wasserstoff.
Wasserstoff für Flugverkehr, das könnte eine große Chance sein, wenn es fair und gerecht eingesetzt wird, ja.
Genau. Ja, liebe Sabine, ich finde, wir könnten Stunden weitersprechen. Das ist hochinteressant und ist auch nochmal eine ganz andere Sicht, die du da mitbringst. Du hast selbst 2-mal gesagt, die Frontlinie des Klimawandels, und du kennst sie, die meisten von uns nicht. Und ich sage mal vielen, vielen Dank, dass du uns dort mit hingenommen hast.
Ja, ganz, ganz vielen Dank, dass ich hier zum Gespräch eingeladen worden bin. Freut mich. Danke.